Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Borkum, One Dias, Schweinswale, Greenpeace-Aktion. Was sagen die Borkumer? Was will die Landesregierung? Wie passt das zur Energiewende?
Wer in diesem Sommer auf Borkum an der Strandpromenade steht, sieht am Abend nicht mehr nur das Meer und den Sonnenuntergang, sondern auch ein Kranschiff. Und wenn alles so weiterläuft, wie es im Moment geplant ist, dann sieht man da bald nicht nur das Kranschiff, sondern auch eine Gasförderplattform. Das ist nämlich jene Gasförderplattform, die dieses Kranschiff da bauen soll. Da soll nach Gas gebohrt werden, aber Gasbohrungen so nah am UNESCO-Naturerbe Wattenmeer und mitten im Wattenmeer, dort wo die Schweinswale ihre Zufluchtsorte haben, muss das sein? Das klären wir heute bei Klar soweit, dem Hatz-Podcast. Ich bin Felix Habert und wir sitzen im Pressebereich des Landtages, deswegen hört ihr auch im Hintergrund hier so ein bisschen vornehmes Gemurmel. Es ist gerade Mittagspause, gerade war noch Sitzung und jetzt ist man hier und netzwerkt und sozialisiert und was man hier eben alles so macht. Wir waren lose verabredet mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, der nicht so ganz genau wusste, ob er es schafft. Jetzt wissen wir, er schafft es nicht. Das macht aber nichts, denn bei mir ist unser Kollege Karl Dülicke. Hallo Karl.
Hallo.
Karl kennt sich mit dem Thema Gasbohrung vor Borkum gut aus. Karl ist einer unserer Landtags- und Landeskorrespondenten. Er berichtet schon seit 2 Jahren über diese Frage, soll vor Borkum gebohrt werden oder nicht. Und kürzlich ist er auch vor Ort gewesen und unter anderem mit Greenpeace mitgefahren, genau. Embedded sozusagen.
Embedded.
Bei einer PR-Tour, muss man sagen, der Umweltschützer.
Ja, aber es war ein Erlebnis.
Absolut, die vor Borkum unterwegs waren und da protestiert haben, dazu später mehr. Er hat auf Borkum mit Umweltschutzbeauftragten gesprochen, mit Bürgermeistern gesprochen, er hat natürlich auch wiederholt mit verschiedenen Ministern gesprochen, dazu kommen wir gleich, was die so alles Verschiedenes sagen und daher kann er, glaube ich, ganz gut imitieren, was Herr Lies gesagt hätte, wenn er hier wäre, auf die Fragen, die wir ihm gestellt hätten. Karl, aber wir fangen mal an, damit den ganzen Fall zu erklären. Eigentlich hatte der Landtag im Herbst 2021 beschlossen, in der Nordsee bei Borkum kein Erdgas fördern lassen zu wollen. Es gibt sogar ein schönes Zitat von Herrn Lies, das du mir noch zugespielt hast. Das ist aus Zeiten, als er noch Umweltminister war. Herr Lies hat ja verschiedene Ministerien unter sich gehabt im Laufe der Jahre. Und das Zitat lautet, ich lehne dieses Vorhaben am Rand unseres Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer strikt ab. Es passt nicht in die Zeit. Das war 2021, heute ist die Lage anders, wir ahnen es schon, aber sag doch mal, was ist in der Zwischenzeit passiert?
Naja, in der Zwischenzeit, das wissen wir, hat es eine Zeitenwende gegeben. Darum würde Olaf Lies sagen, dieses Zitat von mir von damals, das gilt heute einfach nicht mehr, weil dazwischen gekommen ist der Überfall Russlands auf die Ukraine und in der Folge, wir erinnern uns dunkel, eine schwere Gasmangellage. Also es war teilweise so weit, dass wir wirklich nicht wussten, kommen wir durch den Winter und gibt es genügend Gas, um die Wohnzimmer zu heizen und kann die Industrie ihre Anlagen noch hochhalten. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile wissen wir, wir haben genug Gas. Es kommt halt aus anderen Quellen und nicht mehr aus Russland.
Die Frage an Herrn Lies unter anderem, aber die kannst du auch beantworten, wäre, was haben wir eigentlich in der Zwischenzeit, oder nicht wir, aber was hat die Politik, was hat die Wirtschaft in der Zwischenzeit gemacht, um dieser damals befürchteten Gasmangellage vorzubeugen?
Also, vor dem Krieg hat Deutschland ungefähr 50% seines Bedarfs an Erdgas. Das sind immerhin, also der Gesamtbedarf waren immerhin mal 90 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Die Hälfte davon hat Deutschland aus Russland bezogen. Im Zuge des Krieges floss dieses Gas aus Russland nicht mehr. Das heißt, wir mussten ungefähr die Hälfte unseres Bedarfs aus neuen Quellen erschließen. Diese Quellen sind mittlerweile gefunden. Also das ist in erster Linie sogenanntes LNG-Gas. Das heißt, das ist gewöhnliches Erdgas, das unter einem großen Energieaufwand flüssig gemacht worden ist. Das wird dann in Tankschiffe gepackt und diese Tankschiffe bringen dieses Flüssiggas aus weiten Entfernungen nach Deutschland mittlerweile. Nach Wilhelmshaven, wo ein neues LNG-Terminal entstanden ist unter anderem. Und dort muss es auch wiederum unter hohem Energieaufwand wieder gasförmig gemacht werden und wird dann in die Gasleitung eingeleitet.
Das heißt, dieses Gas hat einen noch schlechteren CO2-Abdruck, als Gas ihn ohnehin schon hat. Experten reden davon, dass der um ungefähr 30% schlechter ist, weil eben viel Energie aufgewendet werden muss, um erstmal das Gas in den jeweiligen Zustand zu versetzen und rückzuversetzen und um es noch um die halbe Welt zu schiffen.
Genau.
Und es fällt ja da, wo es gewonnen wird, auch nicht vom Himmel, dieses Gas.
Das stammt zum Teil aus Fracking. Also das ist Gas, das sehr fest verschlossen in engen Gesteinsschichten ist, die auch wiederum unter hohem Energieaufwand, aber auch unter Verwendung von Chemikalien und so weiter, also mühsamst gefördert werden muss. Das ist kein sauberes Gas, wenn man bei Gas überhaupt von sauber sprechen kann.
Jetzt gibt es eine Frage, die ich Herrn Lies gestellt hätte, wo mich die Antwort sehr interessiert hätte und wo mich auch interessiert, was du meinst, was er gesagt hätte.
Ich will mir Mühe geben.
Die wäre nämlich so gegangen, wir haben schon gehört, dass Herr Lies vor dem Ukraine-Krieg gegen die Förderung dieses Gases vor Borkum war. Er hat danach aber sehr dafür geworben. Der Umweltminister Christian Meyer von den Grünen ist Kraft seines Amtes dagegen. Das muss wohl auch so sein. Der Ministerpräsident, der neulich gefragt worden ist, was er denn jetzt gerne hätte, legt sich lieber gar nicht fest und sagt, ihm sei nur wichtig, dass alles nach Recht und Gesetz passiert. Und dann hätte ich Herrn Lies gefragt, jetzt mal Butter bei die Fische, Herr Lies, was möchte denn jetzt die niedersächsische Landesregierung eigentlich? Soll nun vor Borkum gebohrt werden oder soll nicht gebohrt werden? Was meinst du, hätte er gesagt?
Ich glaube, er hätte sich nicht hinreißen lassen zu einer Antwort, die da lautet, ich bin dafür, dass wir dieses Gas fördern oder ich bin dagegen, dass wir dieses Gas fördern. Ich glaube, die Antwort wäre ähnlich ausgefallen wie die vom Ministerpräsidenten. Wichtig ist, dass alles nach Recht und Gesetz abläuft. Das ist eine ganz neue Haltung, die die Landesregierung einnimmt. Sie zieht sich komplett zurück auf eine rechtliche Ebene und sagt, nach Recht und Gesetz mussten wir diese Gasbohrungen genehmigen, so wie sie beantragt war. Und politisch ist da überhaupt nichts zu wollen gewesen, weil solche Entscheidungen fallen rein nach Recht und Gesetz. Und die Landesregierung macht sich quasi einen schlanken Fuß und zieht sich jetzt darauf zurück, dass der Ball jetzt im Feld der Bundesregierung liegt. Die muss nämlich noch ein völkerrechtliches Abkommen mit den Niederlanden abschließen. Und also hat die Bundesregierung zu entscheiden, ob wir dieses Gas jetzt fördern wollen oder nicht. Das ist natürlich sehr bequem für die Landesregierung.
Kommen wir mal dazu, wie jetzt eigentlich die Niederlande da ins Spiel kommen. Und dazu musst du wahrscheinlich mal ein bisschen erklären, wo eigentlich dieses Gasfeld liegt und worum es da eigentlich geht. Du bist neulich da gewesen. Und nochmal einmal vorausgeschickt, du hast gerade schon gesagt, um wie viel Gas in Deutschland insgesamt verbraucht wird. Dazu kann man dann noch sagen, dass ungefähr 5% des Gases, was wir bisher in Deutschland verbrauchen, auch in Deutschland gefördert wird, nämlich eigentlich fast alles in Niedersachsen.
Zu 98%, alles andere kann man vernachlässigen.
So, genau. Und da geht es um 4,3 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr. Ja. Und da ist ja die Frage, wie groß ist denn jetzt eigentlich dieses Feld in Bock und worüber reden wir da eigentlich? Wie groß wäre der Anteil, den man damit stemmen könnte, wenn man das ausbeuten würde?
Genau, ich versuche mal die Gesamtsituation so ein bisschen zu erklären. Also es gibt rund 20 Kilometer nordwestlich der niedersächsischen Nordseeinsel Borkum ein Erdgasfeld. Das hat ein niederländisches Unternehmen sich gesichert, One Dias. Und in dieses Erdgasfeld, da vermutet man so ungefähr 13 Milliarden Kubikmeter, die sich da fördern lassen. Darüber hinaus gibt es aber in der näheren Umgebung dieser 13 Milliarden Kubikmeter noch weitere Vorkommen von 50 bis 60 Milliarden Kubikmeter. Dieses Vorkommen, diese erwarteten Gasvorkommen, die liegen ungefähr zur Hälfte auf deutschem Gebiet. Und um dieses Gas zu fördern zu können, möchte One Dias in der Nordsee, wie gesagt, rund 20 Kilometer vor Borkum, eine Förderplattform errichten. Die liegt so ungefähr 500 Meter von der Grenze zu Deutschland entfernt. Also in niederländischen Hoheitsgewässern, aber sehr nah an der Grenze zu Deutschland und sehr nah am Nationalpark Wattenmeer, besonders geschützt durch die UNESCO. So,
Das heißt nochmal, das Ding, jetzt für den Laien gesprochen, würde im Watt stehen, aber nicht ganz in dem Bereich, der zum Natur, Erbe zählt.
Genau, also es ist kein, also es ist ein wertvoller Naturraum, aber es ist jetzt kein ausdrücklich besonders geschützter Teil des Wattenmeers, aber sehr nah dran, ungefähr 12 bis 15 Kilometer ungefähr.
Also das heißt, wenn man das zusammenzählt, dann könnte man so roundabout für 15 Jahre aus allein diesen Vorkommen, die es da insgesamt gibt, den Bedarf decken dessen, was bisher in Deutschland gefördert wird. Also
ja, also je nach, also man weiß nicht genau, wie viel da genau ist, aber das sind so Schätzungen und man schätzt, dass da vor Borkum ungefähr mindestens 2 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr gefördert werden können, bis zu 6 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr, je nachdem, wie man fragt. Und das bedeutet, also könnte man dort tatsächlich diese 6 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr fördern, wäre das einfach mal sozusagen eine Verdoppelung der heimischen Fördermenge pro Jahr, was ja ganz ordentlich ist.
Kommen wir mal erstmal dazu, wo da die Probleme liegen. Also das hört sich erstmal gut an. Man könnte das, was bisher in Deutschland gefördert wird, mal schlank verdoppeln. Wo die anderen Teile herkommen, dazu kommen wir gleich noch. Aber all das kommt ja, hat ja Kosten, nämlich das geht auf Kosten der Umwelt und verschiedene andere Dinge. Und die Menschen auf Borkum machen sich Sorgen. Du warst da, hast mit vielen gesprochen. Was sind die Punkte, die den Leuten auf Borkum Sorgen machen?
Das sind, also man vorweggeschickt, also aus Klimaschutzgründen wäre es schon sinnvoll, dieses Gas vor Borkum zu fördern, weil es heimisches Gas, es muss weniger weit transportiert werden. Wir haben gerade über LNG gesprochen, das irgendwie 30% schlechter ist. Also aus Klimaschutzgründen wäre das schon vernünftig, dieses Gas zu fördern, aber es gibt eine ganze Latte von Dinge, die aus naturschutzrechtlicher Sinn Sorgen machen. Das fängt damit an, dass dort sich neuerdings Schweinswale ansiedeln. Also dort sind schützenswerte, wertvolle Steinriffe. Das mögen die Schweinswale, die haben sich da neuerdings angesiedelt. Die waren früher vermutlich zu großen Teilen vor Sylt. Vor Sylt gab es auch mal einen Riff, aber da sind die jetzt weg. Es gibt 60% weniger Schweinswale vor Sylt.
Sylt ist zu teuer geworden.
Man weiß es nicht, aber nein. Also jetzt mal im Ernst. Also Forscher der TU haben festgestellt, dass vor Sylt 60% weniger Schweinswale leben. Die fühlen sich da anscheinend nicht mehr wohl und haben zum Teil offenbar vor Borkum einen neuen Lebensraum gefunden, wo sie im Moment gerade aktuell ihre Kälber aufziehen. Diese Schweinswale würden enorm gestört, allein durch den Bau dieser Plattform, aber auch durch den Betrieb dieser Plattform. Dann möchte man da in der Nähe die Auster wieder ansiedeln, die es früher gab, die ausgestorben ist, die soll da auch wieder hin. Es gibt dort neu entdeckte Steinriffe, für die kann das auch nicht gut sein. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen auf Borkum besonders sorgt. Man muss die Sorge haben, überall, wo Gas gefördert wird, gibt es gewöhnlicherweise Erdbeben. Und diese Erdbeben könnten Auswirkungen haben auf die Insel Borkum. Nämlich sie könnten die Dünen beeinträchtigen. Es werden Bodenabsenkungen befürchtet. Auch das würde die Insel Borkum beeinträchtigen, denn unter der Insel gibt es eine Süßwasserlinse, das heißt Borkum versorgt sich im Moment selbst mit Frischwasser. Es gibt die Besorgnis, dass diese Frischwasserversorgung in Gefahr ist. Außerdem durch diese Bodenabsenkungen könnte auch die Insel absenken. Die Dünen sind durch Erdbeben beeinträchtigt. All das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Küstenschutz dieser Insel. Und der Naturpark Wattenmeer ist in der Nähe. Wenn bei der Erdgasförderung kann es zu Unfällen kommen, da können giftige Stoffe austreten. Und die würden, sagt zum Beispiel auch die Naturparkverwaltung Wattenmeer, die könnten durch die Meeresströmung in das Wattenmeer reingespült werden.
Das alles hat zur Folge, dass die UNESCO, die dem Wattenmeer ja den Status des Weltnaturerbes verliehen hat, schon gewarnt hat, nämlich die Niederlande und Deutschland, und sinngemäß gesagt hat, Achtung, wenn ihr da wirklich bohrt, dann ist dieser Status bedroht.
Genau. Richtig. Das sagt nicht nur die UNESCO, das sagt übrigens auch die Nationalparkverwaltung. Das ist eine niedersächsische Naturschutzbehörde. Und die sagt, es könnte zu dass diese Gasbohrung könnte erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Nationalparks haben und auch die Verwaltung sagt, so eine Gasförderung so nah am Nationalpark ist eigentlich nicht vereinbar mit dem Status UNESCO-Weltnaturerbe und im schlimmsten Fall droht dieser Status verloren zu gehen.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, der Ministerpräsident Stefan Weil hat gesagt, ihm sei wichtig, dass alles nach Recht und Gesetz vorgeht. Das ist jetzt erstmal selbstverständlich. Das hat ein Ministerpräsident gefälligst zu finden. Was er damit aber meint, ist, dass er Wert darauf legt, dass alle Genehmigungen erteilt werden und dass alle Welt darauf wartet, dass diese Genehmigungen auch erteilt werden. Das sind Landesbehörden im Wesentlichen, die erteilen. Richtig?
Das ist einmal das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie. Also die müssen darüber entscheiden, darf dieses niederländische Unternehmen von einer Bohrplattform in den Niederlanden aus die Bohrung so schräg abknicken, dass sie in deutsche Hoheitsgebiete reinbohrt und da das Gas wegholt.
Genau.
Und das Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, die mussten darüber entscheiden, ob ein Stromkabel, auf dem Meeresboden verlegt werden darf, von einem Windpark vor Borkum zu dieser neuen Bohrplattform, die diese Bohrplattform mit Windstrom versorgen soll.
Jetzt ist der Stand der Dinge der, wir sind Ende August 2024. Um es kurz zu machen, ja, diese Genehmigungen sind alle erteilt. Nein, die Umweltschützer auf Borkum und um Borkum herum sind nicht der Meinung, dass alles so abgecheckt worden ist, wie man es hätte machen müssen, speziell in Bezug auf die Erdbebengefahr und diese ganzen Dinge. Und ja, es sind alle möglichen Gerichtsverfahren anhängig von Umweltverbänden, von Umweltschutzorganisationen, die dagegen klagen. Und eine Einschränkung hat es schon gegeben. Da ist nämlich der Bau eines Seekabels gestoppt worden, weil, wenn ich das richtig weiß, dieses Kabel genau da lang gelaufen wäre, wo die Schweinswale jetzt zu Hause sind. Ist das ungefähr der Stand der Dinge?
Das ist der Stand der Dinge. Sämtliche Genehmigungen sind erteilt. Die Behörden in den Niederlanden und in Niedersachsen erteilen mussten. Die Frage, ob jetzt diese Bohrplattform gebaut werden darf und ob Gas gefördert werden darf, hängt am Ende also an Gerichten mittlerweile. Und ja, dieses Seekabel, von dem wir schon sprachen, würde zum Beispiel quer durch ein Steinriff laufen, dass sich da vor Borkum befindet und diese Riffs sind schützenswert, die sind besonders, die geben Tieren einen besonderen Lebensraum, den sie sonst in der Nordsee nicht finden, die ja eigentlich eher karg und öde und sandig ist, aber es gibt so ein paar Flecken, da gibt es Steine und da gibt es dann Anemonen und Hummer und alles mögliche Getier, das man sonst in der Nordsee nicht findet. Und just da soll dieses Kabel langlaufen. Das Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, PUH, langer Name, hat dieses Kabel tatsächlich genehmigt unter Auflagen. Also One Dias soll ganz viel Geld zahlen, Ersatzgeld dafür, dass sie da dieses Kabel langlegen und sie müssen eine besonders schonende Verlegungsmethode wählen. Aber selbst die Naturschutzbehörde, die sich in Stellungnahmen in der Vergangenheit gegen diese Bohrplattform ausgesprochen hat, hat dieses Kabel genehmigt.
Jetzt warst du ja neulich auf Borkum und zunächst mal auf Einladung, kann man sagen, von Greenpeace. Genau. Was haben die da getrieben?
Ja, das war spannend. Greenpeace hat da so eine seiner typischen Greenpeace-Aktionen abgezogen. Die sind halt sehr früh morgens in vier Schlauchbooten. Eins dieser Schlauchboote war reserviert für Pressevertreter, also auch unter anderem für mich. DPA war auch dabei und dann eigene Greenpeace-Leute. Also sind wir in diesen Schlauchbooten. Morgens um vier bin ich aufgestanden. Um sechs ungefähr sind wir losgedüst im Sonnenaufgang mit kleinen Schlauchbooten in relativ hoher Geschwindigkeit. Mit ordentlich Wellengang sind wir 20 Kilometer raus aufs offene Meer gefahren und man muss sagen, das hat sehr gestaukelt. Ich musste mich sehr gut festhalten und hatte aber auch meinen Spaß dabei. Und Greenpeace, also die Aktion diente dem Zweck, dass sie die Stelle, wo an dem Morgen ein Kranschiff anlanden sollte, um diese Bohrplattform zu bauen, Greenpeace hat diese Stelle einfach mal besetzt. Und zwar haben sie so Rettungsinseln, also Jedes Passagierschiff hat heutzutage so Rettungsinseln an Bord, wo so bis zu 6 Leute rein können, falls das Schiff sinkt. Und Greenpeace hat mehrere von diesen Rettungsinseln an dieser Bohrstelle verankert am Meeresboden. Also die haben da 30, 60 Meter lange Ankerketten abgelassen und mit diesen Ankern haben sie diese Bohrinseln da festgemacht und tatsächlich, das waren so 3 oder 4 und in jeder dieser Bohrinseln saßen 2 Greenpeace-Aktivisten.
Rettungsinseln.
Und die sind da, sie haben gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben.
So, nun sind sie nicht so lange geblieben, das hatte gute Gründe, die man nachvollziehen kann, denn es gab einen Gerichtsentscheid aus den Niederlanden und der hätte dafür gesorgt, also sagen wir mal so, wenn sie da geblieben wären, wäre Greenpeace arm geworden.
Ja, das wäre teuer geworden. Also, aber immerhin, man muss sagen, 60 Stunden lang waren sie da und auch unbehelligt von Polizei und sie haben dieses Ding halt einfach mal 60 Stunden aufgehalten. Aber dann hat One Dias eine einstweilige Verfügung bei einem Gericht in den Niederlanden erwirkt und diese einstweilige Verfügung sagte, für jede Stunde, ich muss mal kurz nachdenken, für jede Stunde, die Greenpeace da länger bleibt, also als erlaubt, sollten sie,
ich glaube 10.000 oder 100.000?
100.000 Euro.
Bis maximal 10 Millionen.
Bis maximal 10 Millionen. Also 100.000 Euro die Stunde bis maximal 10 Millionen Euro. Ich würde sagen, also Greenpeace ist, also die können protestieren und die haben ganz offensichtlich viele Mittel, aber solche Summen bringen selbst Greenpeace an den Rand der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, würde ich sagen.
Da sind sie dann wieder weggefahren. Ja. Wir haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ob das sinnvoll ist, da mitzufahren, auch wenn es möglicherweise um eine gute Sache geht, ist es ja letzten Endes eine PR-Aktion. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass du da mitfahren sollst, aber eben nicht nur da, sondern dass du die Gelegenheit nutzt, dich auch auf der Insel ein bisschen umzuhören, zum einen, aber auch dich unter Experten umzuhören, auch von der anderen Seite, um es mal so zu sagen, um das ganze Bild zu kriegen. Erstmal, wie war die Stimmung bei den Borkummerinnen und Borkummern, was dieses Thema betrifft?
Also, die Menschen auf, ich habe jetzt nicht, also die Menschen auf Borkum sind offensichtlich zu großen Teilen dagegen, denn diese Gasförderplattform beeinträchtigt zum einen die Sicht von ihrer Strandpromenade aus. Also man wird diese Förderplattform sehen und zwar vom Hauptstrand aus. Und dann ist Borkum Luftkurort. Das kann ihnen also auch nicht gefallen, dass da vor der Nase irgendwie Gas gefördert wird. Und also Borkum, die Stadtverwaltung, aber ich schätze auch die Menschen auf der Insel lehnen dieses Projekt ab. Die wollen das nicht. Und sie gehören zu den Klägern, die vor vielen Gerichten gegen dieses Projekt vorgehen, in den Niederlanden wie in Deutschland.
Also wenn wir jetzt mal so zwischendurch einen Strich drunter machen, dann kann man festhalten, da könnte Gas gefördert werden in nicht ganz unerheblichem Maße, was ungefähr das Ausmaß dessen, was bisher in Deutschland gefördert wird, ungefähr verdoppeln könnte.
Möglicherweise, ja.
Das ist möglicherweise sogar ökologisch gar nicht so doof, denn dieses Gas hat einen deutlich weniger schlimmen CO2-Abdruck als jenes Gas, was wir im Moment verfeuern, zu großen Teilen. Aber es ist auch keine Riesenmenge, die man da gewinnen könnte. Auf der anderen Seite drohen doch erhebliche Schäden für das Ökosystem rund um Borkum. Ja. Und die Borkummer haben, glaube ich, sehr gut verständliche Ängste vor all dem, was da passieren könnte, wenn da Gas gefördert wird.
Ja.
Jetzt haben wir noch nicht darüber gesprochen. Du hast schon gesagt, das Gas kommt manchmal aus Ecken der Welt. Vorhin hast du im Vorgespräch gesagt, kommt zum Teil aus Schurkenstaaten. Es kommt zum Teil aus den USA, wo es per Fracking gewonnen wird, was wir hier ganz strikt ablehnen. Es kommt aber bisher auch zu, wenn ich das jetzt richtig weiß, aus einem deiner Texte zu 43% aus Norwegen, zu, glaube ich, 22% aus Belgien. Da wiederum ist Gas dabei, das ursprünglich doch mal in Russland gewonnen worden ist. Ja. Und nun kommt ein Punkt, der ist tatsächlich knifflig, denn es kommt im Moment schon zu 26% aus den Niederlanden. Und als in der Ukraine der Krieg ausbrach, als Putin die Ukraine überfiel, hat Deutschland auch deswegen als erstes mal zu den Nachbarn geguckt und hat in den Niederlanden gefragt, liebe Leute, ihr habt doch so schöne große Gasfelder in der Nordsee, könnt ihr da nicht ein bisschen mehr fördern? Wir brauchen was, denn es kommt nichts mehr aus Russland. Was war da die Reaktion?
Naja, die Niederländer waren verständlicherweise einigermaßen verschnupft, als sie den Wunsch aus Deutschland vernahmen, dass die Niederländer doch bitte mehr Gas fördern sollten, um Deutschland zu versorgen. Die Reaktion war: Ihr spinnt doch wohl. Vor Groningen befindet sich das größte Erdgasfeld Europas. Das wird aber mittlerweile nicht mehr erschlossen, weil die Menschen vor Groningen sehr unter der Förderung dort zu leiden hatten. Nämlich es gab die besagten Erdbeben, es gab Risse und Schäden an Häusern. Und die Niederländer haben gesagt, nee, wir haben hier zwar viel schönes Gas, aber wir stellen die Förderung ein, das belastet die Menschen zu sehr. In der Situation kam Deutschland um die Ecke und hat gesagt, bitte, liebe Niederländer, fördert doch mehr und verkauft uns mehr Erdgas. Wir brauchen das, wir bekommen es nicht mehr aus Russland. Da haben die Niederländer gesagt, das war zu der Zeit, als der Landtag in Niedersachsen gesagt hatte, wir möchten keine Erdgasförderung vor Borkum, wir wollen keine neuen Felder erschließen. Da haben die Niederländer gesagt, ja, aber Freunde, so geht das ja nicht. Also wir sollen unsere Menschen in Groningen weiter belasten, aber ihr wollt dieses Vorhaben da vor Borkum nicht genehmigen.
Kann man verstehen.
Kann man verstehen, absolut. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, weshalb wir heute darüber reden, ob da nicht doch gefördert werden soll, weil es einfach geostrategische, internationale Geschichten sind, die weit über den Horizont von Menschen auf der Insel Borkum hinausgehen.
Vorhin, als wir darüber sinniert haben, ob der Minister nun kommen wird oder nicht, da hast du gesagt, wenn er kommt, dann wird er wahrscheinlich ziemlich bald an irgendeiner Stelle sagen, wir haben ja alles gemacht, was wir können, jetzt sind wir aber gar nicht mehr zuständig, denn jetzt liegt der Ball in Berlin. In Berlin muss die Bundesregierung entscheiden, ob da gefördert werden soll oder nicht. Sag nochmal, das liegt an völkerrechtlichen Verträgen mit den Niederlanden, wo die Niedersachsen jetzt sagen, da sind wir raus.
Genau, also es muss ein völkerrechtlicher Vertrag geschlossen werden, weil die Gasvorkommen, die das niederländische Unternehmen aus den Niederlanden heraus fördern will, zum Teil auf deutschem Hoheitsgebiet sich befinden. Deshalb müssen diese beiden Staaten irgendwie eine Vereinbarung darüber treffen, unter welchen Bedingungen und wie genau und so weiter und so fort, dass alles geschehen darf. Also die dürfen ja nicht einfach bei uns reinbohren ins Gebiet, sondern es muss einen Vertrag geben, der denen das erlaubt.
Genau, so. Und vorher müsste sich die Bundesregierung mal darüber Gedanken machen, ob sie das denn überhaupt möchte.
Ja.
Und der Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen hat schon so ein paar Andeutungen gemacht, was er da für eine Meinung hat zum Thema Bohren vor Borkum.
Ja, also möchte er nicht so gerne, aber ich glaube gleichwohl wird dieser Vertrag geschlossen werden. Am Ende hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Torte im Gesicht, die am Ende diesen Vertrag unterschreiben muss. Und dann hat eine grüne Außenministerin ein neues Gasförderprojekt mit ihrer Unterschrift möglich gemacht.
Wenn Herr Lies gekommen wäre, was er nicht getan hat, dann hätten wir ihn gefragt, ob wir Folgendes richtig interpretiert haben, dass man nämlich im Februar 2022 große Sorge hatte, wie wir alle, dass wir nicht mehr genug Gas haben. Wir erinnern uns vielleicht dunkel daran, dass wir wirklich allen Ernstes, und das war ja damals auch nicht von der Hand zu weisen, darüber nachgedacht haben, ob wir im Winter frieren werden, weil kein russisches Gas mehr da ist. Dass man in dieser Situation alles angeschoben hat, was einem eingefallen ist, inklusive Bohren vor Borkum, was man auch vorher weit von sich gewiesen hat. Dass man aber ein paar Monate später, ein Jahr später, anderthalb Jahre später gesehen hat, okay, es hat jetzt besser funktioniert, als wir so dachten. Wir haben keine Gasmangellage, die Gasspeicher sind erfreulich voll, auch jetzt.
Zu 90%.
Und dass man jetzt wieder einen Rückzieher macht und zum Beispiel von dem Borkum-Projekt und sagt, okay, es wird wohl doch nicht nötig sein, also machen wir es lieber nicht.
Ich glaube, man wird gleichwohl am Ende diesen Vertrag abschließen und auch aus übergeordneten Erwägungen, geostrategischen oder wie auch immer man das nennt, wird man dieses Gasförderprojekt wollen, weil wir für die nächsten 15 bis 20 Jahre, so sagen Experten, noch Erdgas brauchen. Und da muss man sich ja nur mal vorstellen. Im Moment bekommen wir 43% unseres Erdgases aus Norwegen. Das kommt über eine einzige Pipeline zwischen Norwegen und hier. Und jetzt kennen wir die Geschichte mit Nord Stream, wo offenbar, weiß man nicht genau wer, aber möglicherweise Ukrainer Bomben auf diese Pipeline geworfen haben. Die ist kaputt. Da fließt kein Gas mehr durch. Selbst wenn man wieder Gas aus Russland beziehen wollte, hätte diese Pipeline ein Loch. Also man stelle sich vor, diese Norwegen-Pipeline würde durch einen Sabotageakt zerstört, beschädigt, wie auch immer. Plötzlich fielen 43% Erdgas aus Norwegen weg. Da würde man sich, glaube ich, über dieses Gas aus Borkum sehr freuen, dass es uns zur Verfügung steht. Und zum Beispiel, also um die Summe auch mal in Relation zu setzen, also wir haben Erdgasspeicher, die wollen wir zum Winter hin immer gerne gefüllt haben, zu 100% möglichst, um Spitzen im Winter abfedern zu können. Und die fassen insgesamt, glaube ich, 24 Milliarden Kubikmeter. Diese Förderung aus Deutschland, das sind im Moment 4,3, habe ich glaube ich gesagt, ne? Das ist ein Achtel. Wenn man da maximal 6 aus Borkum noch drauflegt, dann wären das so ungefähr 10, Pi mal Daumen. Ne? Also, und das würde schon zu einem ordentlichen Teil dazu beitragen, zumindest unsere Gasspeicher zu füllen. Also ich würde sagen, einfach um sicher zu gehen, dass das nie wieder vorkommt, dass wir irgendwie zu wenig Gas haben, wird man auch dieses Gas noch fördern wollen. Jedenfalls so lange, wie wir Erdgas noch brauchen. Die Genehmigung ist ja jetzt erstmal auf 18 Jahre erteilt und gilt auch nur so lange, wie Deutschland tatsächlich Erdgas braucht. Wenn Deutschland kein Erdgas mehr braucht, weil wir unsere Energieversorgung so umgestellt haben, dass wir auf diesen Energieträger nicht mehr angewiesen sind, dann erlischt auch diese Fördergenehmigung.
Gasbohren vor Borkum ist ein wunderbares Beispiel, wie ich finde, dafür, dass Politik eigentlich nie so einfach ist, wie manche Leute es uns glauben machen wollen. Da ist die Insel Borkum, da sind Menschen auf Borkum, die, wie ich finde, völlig verständliche Sorgen haben bei all dem, was da ansteht. Und da sind Naturschutzvorbehalte, die auch absolut verständlich sind. Schweinswale, Austern, Riffe, die man nicht gefährden will. Und gleichzeitig sind da niederländische Nachbarn, die sich an den Kopf fassen und sagen, liebe Leute, bei uns soll gebohrt werden, damit ihr Gas habt, aber ihr wollt nicht. Wo kommen wir denn dahin? Und da sind LNG-Gasschiffe, die mit Gas gefüllt werden, mit Methoden, die wir hier nicht haben wollen, und dann um den halben Erdball fahren und da Hervorbringung eines schlimmen CO2-Abdrucks und dann hierher kommen. Wie löst man das? Wir haben vorher schon gesagt, du hast es schon angedeutet, rate doch mal, wie es ausgehen wird. So Fragen stelle ich immer gerne am Schluss, weil im Moment hängt das ganze Ding ein bisschen durch. Die niedersächsische Landesregierung guckt nach Berlin und wenn ich jetzt meine Meinung sage, hofft ein bisschen, dass die dagegen sind und das irgendwie verhindern, damit es auf Borkum keinen Ärger gibt. Aber man weiß es nicht so ganz genau und alle warten jetzt darauf, wie entschieden wird. Also in knappen Worten, wenn du Geld darauf setzen müsstest, ob gebohrt wird oder nicht, würdest du setzen auf?
Ich würde setzen auf, es wird gebohrt, ja.
Sehen wir demnächst vom Borkum Strandpromenade aus eine Ölförderplattform vor Borkum? Entschuldigung, eine Gasförderplattform vor Borkum oder nicht? Darüber haben wir heute gesprochen mit Kai Döhlecke, nicht mit Olaf Lies. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Er ist da auch immer sehr zugänglich, das muss man sagen.
Ja. Ich glaube, er hatte wirklich keine Zeit, sonst wäre er gekommen. Und wir hatten ja auch Meta Janssen-Kutsch von den Grünen angefragt, Landtagsabgeordnete der Grünen, die lebt auf der Insel. Auch das wäre interessant gewesen, sie zu hören, aber auch sie hatte leider keine Zeit.
Also beide hatten keine Zeit, deswegen hat Karl einfach mal für beide mitgesprochen und ich glaube, wir haben auch alles gut abgedeckt. Wenn ihr mehr hören wollt, was ja meistens bei Klar soweit rund um Hannover los ist, hin und wieder auch im Land Niedersachsen oder knapp darüber hinaus, dann hört rein, was wir so zu bieten haben oder was wir in den letzten Wochen und Monaten zu bieten hatten. Das meiste davon ist absolut noch gut. Zum Beispiel hat sich der Kollege Volker Wiedersheim, der heute ja dankenswerterweise für uns die Technik macht, letzte Woche mit den Kollegen Andreas Schinkel und Heiko Randermann darüber unterhalten, was denn jetzt eigentlich aus der autofreien, autoarmen oder vielleicht auch doch wieder autoreicheren hannoverschen Innenstadt wird. Das war unser erstes Thema nach der Sommerpause und es gibt noch viele andere weitere Themen. Und wenn ihr wissen wollt, ob Hannover 96 aufsteigt dieses Jahr oder nicht, dann können wir euch nicht helfen. Aber wenn ihr über Hannover 96 was hören wollt, dann könnt ihr den Hotspot-Wart hören mit Uwe Jansen, Bruno Brauer und Dirk Tietenberg. Und die philosophieren jedenfalls immer darüber, wie gerade der Stand der Dinge ist und wie wir unseren Herzensverein so kennen. Da wird es auch nicht langweilig. Also hört da gerne rein. Ansonsten gehabt euch wohl. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.